Sie zittert am ganzen Körper. Weg, Gerechtigkeit. Nur weg, denkt sie. Aber sie kann nicht. Sie kann ihn nicht allein lassen. Sie schließt die Augen, steckt die Finger in die Ohren. Sie kann nicht hinschauen auf ihn am Kreuz. Seine Schreie zerreißen sie innerlich. Und sie sieht sich selbst in der Menge stehen, auf Golgatha, wie in einem Albtraum, wie aus weiter Ferne. Bitte lass das nicht passieren. Lass es nur einen bösen Traum sein. Nur ein böser Traum. Ein Ellbogen stößt sie hart in die Seite. Ein Mann drängt sich an ihr vorbei, weiter nach vorn. Ihm macht es Spaß, Jesus von Nazareth am Kreuz mir selbst zu sehen. Und er ruft, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Komm, steig herab. Die Menge johlt, du hast doch gesagt, du bist der Sohn Gottes. Dann hilf dir selbst und steig herab. Sie fühlt sich so klein. Und sie wünscht, er täte es. Bitte steig herab. Aber zugleich sieht sie ihn vor sich, blass, mit zitternden Händen, aber fest entschlossen. Und sie weiß, er wird nicht herabsteigen. Er ist Gottes Sohn. Liebe Gemeinde, woran erkennen wir, dass wir Gottes Sohn vor uns haben? Diese Frage durchzieht die Evangelien. Bist du der, den uns die Propheten angekündigt haben? Bist du Gottes Sohn? Und Jesus gibt darauf keine eindeutige Antwort. Er sagt nicht, jawohl, ich bin's, und er streitet es aber auch nicht ab. Vielleicht war er sich auch selbst nicht immer ganz sicher. Es beginnt mit seiner Taufe. Jesus lässt sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser steigt, reißt der Himmel auf und eine Stimme spricht, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott bekennt sich zu ihm und er macht es ganz offiziell, ganz öffentlich. Seht her, das ist mein Sohn. Und das weckt natürlich Erwartungen. Wie stellen wir uns einen vor, zu dem so etwas passt? Gottes Sohn, das war schon vorher bekannt als ein Königstitel. Mächtige Herrscher bezeichneten sich gern als Nachkommen eines Gottes, als Sohn des Re, Sohn des Zeus, des Jupiter. Sie inszenierten sich auch selbst mitunter als Götter, als göttlich und ließen sich anbeten. Und auch die Psalme erzählen uns von einem mächtigen König und gerechten Herrscher. Der sitzt nah bei Gott und ist sein lieber Sohn. Also ein mächtiger Herrscher, ein gerechter König und vor allem einer, vor dem alle niederfallen und ihn anbeten. Einer, der von einer Aura der Macht umgeben ist. Da gibt es keine Fragen, keine Forderungen nach Beweisen und kein Tuscheln hinter vorgehaltener Hand. Denn es gibt keinen Zweifel. Dieser ist Gottes Sohn. Es gibt einen Text, der uns ausmalt, wie eindeutig und klar es auch für Jesus hätte sein können. Der steht bei Matthäus im 4. Kapitel. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Der Versucher in der Wüste. Es gibt viele Darstellungen dieser Szene. Wer ist dieser Versucher? Ist es wirklich der Teufel, der Gegenspieler Gottes, der eigentlich nie eine richtige Chance hat und Gott von Anfang an unterlegen ist, aber der uns doch das Leben schwer macht, der gefährlich ist, weil er die Schwächen so genau kennt, bei denen er uns Menschen packen kann. Wenn ich mir vorstelle, 40 Tage lang kein Essen, 40 Tage lang fasten und dann bietet mir einer Brot an und bietet mir an, es wäre so einfach, die Steine zu Brot zu machen. Ich glaube, ich hätte da nicht widerstanden. Die andere Versuchung, die Weltherrschaft übernehmen, die Macht, alles so zu ändern, wie ich es für richtig halte, dazu hätte ich vermutlich doch Nein gesagt. Das wäre mir zu viel Verantwortung gewesen, aber wenn man das mal weglässt, die Sache mit der gerechten Weltherrschaft zum Wohle aller, und wenn ich mir überlege, persönliche Macht zu haben, das ist schon was anderes, das hat schon seinen Reiz. Einfluss, Geld, alle sehen zu mir auf, alle springen, wie ich will. Das kann einem schon mal den Kopf verdrehen. Aber am interessantesten finde ich das mittlere Angebot. Stürze dich hinab in die Tiefe. Wenn du Gottes Sohn bist, dann kann er dich nicht fallen lassen. Er muss dich auffangen. Und du hast dann Gewissheit, dass du es wirklich bist. Und so kannst du Gott zwingen, indem du dein Leben aufs Spiel setzt. Ist das die Idee eines Versuchers, eines Teufels? Oder ist es vielleicht auch eine Idee, die Jesus selbst kommt, weil er selbst Klarheit haben möchte? Bin ich es wirklich? Und wenn ich es bin, heißt das dann, dass Gott mich beschützen wird und dass ich unverwundbar bin? Was heißt es, Sohn Gottes zu sein? Wir haben das im Religionsunterricht in der 4. Klasse einmal besprochen. Es war kurz vor Weihnachten. Der Sohn Gottes, das war relativ klar, das war das Kind, was in der Krippe liegt. Und das viele verschiedene Namen von dem Propheten Jesaja bekommt. Und wir besprachen, was es heißt, Sohn Gottes zu sein. Und ein Kind sagte dazu, vielleicht will er das ja auch gar nicht sein. Denn wenn man das Kind eines Königs ist, dann ist man da in etwas hineingeboren worden und vielleicht will er selber ja gar kein König werden. Und vielleicht war das mit Gottes Sohn auch so, es hat ihn ja keiner vorher gefragt. Ich denke, darum geht es hier und für mich vor allem in der Versuchung, sich von der Zinne des Tempels hinabzustürzen. Will Jesus Gott herausfordern und testen, ob er sich alles erlauben kann? Oder entscheidet er sich dafür, auf solche Eindeutigkeit zu verzichten? Der Wunsch nach einem eindeutigen Beweis ist da und ich denke, er ist auch in Jesus selbst da. Aber er schüttelt ihn ab. Zuerst mit Argumenten, das klingt noch sehr vernünftig, ein bisschen zögerlich vielleicht und dann ganz energisch: Weg mit dir, Satan. Ich bete Gott an und diene ihm und nur ihm. Jesus will Gottes Sohn sein. In der Wüste fällt die Entscheidung dafür, sich auf Gottes Wege einzulassen. Und Gottes Wege, das heißt hier Hunger aushalten, auf Macht verzichten, eigene Ungewissheit aushalten und sich ganz Gott anvertrauen. Später formuliert Jesus das noch viel drastischer. Er sagt: Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist die Nacht vor der Kreuzigung. Und er weiß oder ahnt zumindest, was ihm bevorsteht. Im Garten Gethsemane betet er und bittet Gott: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Erspare mir diesen schweren Gang. Und wie gut kenne ich diese Bitte: Gott, erspare mir diesen Schmerz. Lass es gut ausgehen. Für mich persönlich, für einen lieben Menschen, für unsere Welt. Und dabei weiß ich doch zugleich, Gott ist bei mir. Er hält meine Angst gemeinsam mit mir aus. Er geht mit hinein in meinen Schmerz. Er ist kein Gott, der einfach alles gut macht, sondern ein Gott, der mir beisteht. Aber zu sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Gott, soll es geschehen, das drückt so ein unbedingtes, so ein bedingungsloses Vertrauen aus, dass ich es wohl eher nicht sagen kann, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ich würde beim Bitten bleiben und hoffe, dass doch alles gut wird. Aber Jesus hat dieses Vertrauen. Er hat diese Worte gesagt und auch so gemeint, denn er ist Gottes Sohn. Und das heißt nicht, dass er besonders hervorragend wäre, ein besonderer Mensch, der als Lohn für seine Treue von Gott eine Auszeichnung, einen Titel erhält. Es heißt auch nicht, dass Gott an seiner Seite steht, ihn mächtig und unverwundbar macht. Als Gottes Sohn ist Jesus selbst Gott. In seinem Reden und seinem Handeln begegnet uns Gott selbst. Weil Jesus Gott ist, deshalb kann er den Versuchungen widerstehen, durch Wunder für Klarheit zu sorgen. Weil er Gott ist, deshalb weicht er selbst dem Tod am Kreuz nicht aus. Und doch ist er ebenso auch Mensch. Ein Mensch mit eigenen Fragen, Zweifeln, der Angst und Schmerzen durchleidet wie wir. Beides machen wir uns besonders jetzt in der Passionszeit deutlich, wie menschlich Jesus ist und wie anders er im Vergleich zu uns ist. Je mehr wir uns dem Kreuz auf Golgatha nähern, desto deutlicher wird für mich diese Spannung. Bis ich schließlich angekommen bin unter dem Kreuz, an dem Jesus für mich gestorben ist. Er ist dem Leiden und seinem eigenen Tod nicht ausgewichen. Er hat sich erniedrigen und verspotten lassen. Nur so konnte er den Tod besiegen. Deshalb kann ich glauben, dass ich ganz zu Gott gehöre und dass nichts mich von ihm trennen kann. Denn Gott kennt meinen Weg. Er kennt Angst und Zweifel, den Wunsch nach Eindeutigkeit im Leben, nach schnellem Erfolg, nach Anerkennung. In seinem Sohn setzt er sich all diesen menschlichen Versuchungen aus. Er macht sie zu seiner eigenen Sache und er ist kein Gott, der mich antreibt. Du musst widerstehen, du darfst nicht zweifeln. Sondern er stellt sich zu mir. Er kämpft meinen Kampf. Er ist für mich gestorben und auferstanden, Er hat den Tod besiegt. Und deshalb kann mich nichts von Gott trennen. Ich bin auf seinen Namen getauft. Ich bin sein Kind. Amen.